Heute spreche ich über das vierfache Ackerfeld in mir. Das Gleichnis von der Saat, die auf viererlei Boden fällt. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Unter anderem sagte er, hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Und Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Ich lese jeden Morgen in meinem Lesesessel ein Kapitel aus der Bibel. Und weil ich das in meinem iPad habe, höre ich mir das jetzt seit einiger Zeit immer an. Da kann man das so beim Bibelserver einstellen, dass man das Hörbuch, dass man das vorgelesen bekommt aus der guten Nachricht. Und da dachte ich, ach, das ist ja viel bequemer, dann kann ich die Augen schließen, darf natürlich nicht dabei einschlafen, aber ich kann die Augen schließen und zuhören. Jesus hat gesagt, wer hören kann, der höre, also höre ich das. Und ich bete immer dafür, dass Gott mir irgendwie mal so ein Flash gibt, sagt er, ah, das ist ein Wort für dich. Sonst höre ich das und lese das oder ich höre das und dann vergesse ich es auch meistens wieder. Und als ich jetzt kürzlich dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld gehört habe, da hat sich was in meinem Herzen bewegt und ich wusste, Jakobus, das ist für dich. Und darum heißt meine Predigt, das vierfache Ackerfeld in dir. Er hat es aber zu mir gesagt, also in mir, aber jetzt auch in dir. Und Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Was habe ich gehört? Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und pickten es auf. Das kenne ich sehr gut. Ich höre das Wort, aber innerlich bin ich gerade auf meinem Weg, so innerlich, und habe gar keine Zeit, richtig das aufzunehmen. Und ich höre das und es ist wie mit einem vorbeifahrenden Auto. Da kommt eins von links und schwupp ist es auf der anderen Seite weg und dann ist es vorbei. Und ich habe überhaupt nichts davon. Also es hat null Wirkung in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob das hier jemanden auch so geht. Sie brauchen nicht melden, das ist nur so vielleicht zum Nachdenken. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Wort Gottes immer richtig ist. Und wenn ich es aufgehen lassen würde, würde es auch Wirkung in mir zeigen, wie es generell Wirkung im Leben eines Menschen zeigt, wenn er es aufnimmt und bewahrt. Aber jetzt seien wir mal ganz ehrlich, das sind wir ja sowieso. Wir sind sowas von bombardiert mit Informationen, dass es wahrscheinlich vielen von euch so geht, wie es mir geht. Ich habe das auf Durchzug gestellt. Ich kann das gar nicht alles aufnehmen. Man hat vor Jahren mal eine Erhebung gemacht und geguckt, was die Menschen im Mittelalter gewusst haben. Und da hat man festgestellt, sie haben allenfalls das Wissen einer ganzen Tageszeitung in ihrem ganzen Leben gehabt. Mehr wussten sie nicht. Erst habe ich gedacht, wie kann man sowas feststellen? Aber lest mal so eine Tageszeitung. Da sind so viele interessante, unterschiedliche Informationen. Und die Leute im Mittelalter, die haben ja nicht so gelebt wie wir, sondern die lebten auf kleinen Weilern irgendwo im Wald oder hinter den Büschen. Die haben kein Radio gehabt, kein Fernsehen gehabt. Die haben nichts gehört. Und wenn dann irgendeiner aus dem Nachbardorf kam oder vielleicht sogar aus der übernächsten Stadt oder vielleicht noch weiter weg, da wurden die Informationen aufgenommen, das hat einem gut getan. Die haben nichts mitbekommen, ob da irgendwo Krieg war oder Unfrieden oder sonst irgendwas. Aber bei uns ist es heute ganz anders. Sie werden wahrscheinlich jeden Morgen die Südwestpresse lesen, dann werden Sie sich an den Fernsehapparat setzen und die Nachrichten im ersten und im zweiten Programm angucken und vielleicht auch noch im dritten Programm, damit Sie die Nachrichten aus Baden-Württemberg, also Sie sind ja in Bayern, aber Bayern können Sie auch angucken. Und so geht das fort und fort. Und dann können Sie sich auch noch informieren über die Dinge, deren Neigung Sie besonders mögen. Und das ist einfach zu viel. Und dann setzen Sie sich hin und lesen Sie die Bibel. Und das ist ja auch Information. Und vielleicht machen Sie es so, wie ich es auch schon gemacht habe. Ich habe mein System auf Durchzug gestellt. Und leider muss ich sagen, wir haben dann das Problem, dass auch das Wort Gottes in uns reinfährt und auf der anderen Seite haut es wieder ab. Und wir wissen, dass wir es gelesen haben, aber wir merken, dass die Vögel es weggepickt haben. Es ist nichts mehr da. Wenn ich jetzt in ihre Gesichter schaue, sehe ich ihre Nachdenklichkeit. Und ich glaube, könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen von ihnen ähnlich geht. Und dann sagt Jesus, einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Und weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Das kenne ich auch. Das ist mir überhaupt nicht unbekannt. Und hier wird der Glaube angesprochen. Ich fange an zu hinterfragen. Und ich möchte betonen, dass das Hinterfragen nichts mit Zweifel zu tun hat, sondern ich will es wissen. Und wenn ich das hinterfrage, das Wort Gottes, dann muss ich feststellen, manches kommt in meinem Leben einfach nicht so vor. Und ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen kann. Wie gesagt, das ist noch kein Zweifel, aber das ist ein Hinterfragen. Und es gibt Aussagen in der Bibel, die ich so nicht erlebe, oder sollte ich vielleicht sagen, die ich so nicht wahrnehme? Ich sage dann zu Gott, das möchte ich auch erleben, wie es da steht. Das sage ich wirklich von ganzem Herzen, innigst. Aber es passiert nichts. Sie werden sich jetzt vielleicht wundern, dass ich das sage, aber es passiert einfach nichts. Ich spüre es nicht. Und wenn ich diese Situation mit meinem Glauben vergleiche, dann ist da einfach nicht genug Erde. Die Saat kann nicht aufgehen und verdorrt. Vielleicht kennen Sie das auch. Und was machen Sie in dieser Situation? Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir darüber nachdenken, damit es uns bewusst wird und wir ehrlich bleiben und es Gott immer wieder hinhalten, dass wir es so erleben, dass zu wenig Erde in mir ist, in dem das Wort als Frucht aufgehen kann. Und seien Sie ganz beruhigt, keiner muss sich schämen, wenn in seiner Beziehung zu Gott etwas so nicht läuft, was er nicht gerne an die große Glocke hängen würde. Aber diese Glaubensarmut führt dazu, dass ich mir Hilfe hole. Und das ist der Punkt. Wir brauchen einander. Wir brauchen den, der uns ermutigt. Wir brauchen jemanden, der mit uns darüber redet. Und ich habe mich schon häufig gefragt, wie oft habe ich schon gepredigt? Wie viele Predigten haben wir alle schon gehört? Und was hat das denn in uns bewirkt? Und ich glaube, genau das ist dieses Erdauffüllen, dass wir immer wieder jemanden brauchen, der etwas Erde in unser Glaubensleben auffüllt, damit dieser Samen des Glaubens Wurzeln schlagen kann, damit er irgendwann als Frucht vielleicht aufgeht. Wir brauchen Ermutigung und können selber Ermutiger sein, sobald wir ermutigt wurden. Und das ist das, was wir in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft, in dieser Welt brauchen. Und dann sagt Jesus, einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Ich habe dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wie Sie wahrscheinlich auch schon 100-mal gelesen. Und immer wenn es an diese Dornen ging, habe ich gedacht, das ist der Zweifel. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie davon ausgehen, dass so ein Mensch wie ich, der predigt, der Bücher schreibt, der Kurzbotschaften verbreitet, immer mit diesem Herzen auch, dass das Evangelium sich verbreitet, weil es die gute Botschaft ist, der zweifelt doch nicht. Tja, das kann täuschen. Ich kann Ihnen sagen, wer noch nie geglaubt hat, der hat auch noch nie gezweifelt. Und wer noch nie gezweifelt hat, der hat auch noch nie geglaubt. Ich glaube, dass das einfach dazugehört. Und es ist doch interessant, wie Jesus mit unserem Zweifel umgeht. Er jagt uns nicht davon. Da fällt uns doch die Geschichte vom Thomas ein, der davon gehört hat, dass Jesus auferstanden ist, und Thomas hat gesagt, okay, alles gut. Aber solange wie ich meine Finger nicht in seine Wundmale gelegt habe, glaube ich das nicht. Darüber mag man ja denken, wie man will, dass der so ungläubig ist. Aber seien wir vorsichtig, wir alle sind irgendwie so. Wir alle haben eine Sehnsucht danach, es zu erkennen, es zu sehen. So sind wir geschaffen als Menschen. Wir haben Augen, wir haben Ohren, wir haben einen Mund, wir können fühlen. Und im Glauben passiert das häufig gar nicht. Wir können es nicht ergreifen, wir können es nicht ersehen. Es bleibt immer in diesem Dunst des Geheimnisvollen, dessen, was wir nicht so greifen können und beweisen können. Und wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in die Situation gekommen sind, dass Sie versucht haben, Ihren Glauben zu beweisen, versuchen Sie es gar nicht. Sie können den Glauben nicht beweisen. Glauben kann man nicht beweisen. Glauben kann man nur glauben. Das ist das Besondere. Und ich glaube, dass im Glauben auch etwas wach wird in unserem Leben, was wir Liebe nennen. Ich glaube, meine Beziehung zu Jesus besteht im Wesentlichen darin, dass ich ihm glaube und dass ich ihn lieb habe und dass ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Das ist meine Beziehung zu ihm. Beweisen kann ich das nicht. Natürlich kann ich sagen, guck mal, ich bin jetzt fast 76 Jahre alt, ich lebe, ich kann mich bewegen, ich bin relativ gesund, ich durfte schon vieles machen, und ich sage, ja, das hat etwas damit zu tun, dass ich in meiner Beziehung zu Jesus lebe. Aber es gibt viele Menschen, die in meinem Alter sind, die könnten hier nicht mehr stehen. Die sitzen vielleicht im Rollstuhl oder sie sind krank oder sonst irgendwelche Leiden. Und bin ich dann besser? Oder ist der schlechter? Nee, ist einfach nur alles anders. Und diese Beziehung, diese innerste Beziehung, das macht unsere Beziehung zu Jesus aus. Und ich habe schon viele Menschen in ihrer größten Not gesehen, die so strahlende Augen hatten, weil sie wussten, dass Jesus sie hält. Und als Außenstehender, der gesund und fit ist, kann man das fast gar nicht nachvollziehen. Aber es hat etwas damit zu tun, wie der Thomas das erlebt hat. Wie gesagt, der hat gesagt, alles gut, aber wenn ich meine Finger nicht in seine Wundmale lege, vorher glaube ich das nicht. Und dann waren die Jünger alle beieinander und dann kommt Jesus, der hat sich ja da so reingebeamt. Das hätte ich eigentlich auch gerne erlebt. Also der ist ja ein paar Mal gebeamt worden und so, wir kennen das ja im Fernsehen zumindest oder im Internet, aber das mal richtig zu erleben, zack, wenn da steht er hier und weißt du nicht, wo er gekommen ist. Aber damals war es so. Und dann sagt Jesus, Thomas, komm her, leg deine Finger in meine Wundmale. Und was sagt der Thomas? Na, danke schön, alles in Ordnung, brauche ich nicht mehr. Jesus sagt nicht, Thomas, hey, du bist ein Schlumpf, du glaubst nicht, hau ab, mit dir kann ich nichts anfangen. Nee, Jesus hat gesagt, komm her. Ist das nicht schön? Und das sagt er auch zu uns. Geh nicht weg. Ich jag dich nicht weg. Komm. Und in dieser Nähe zu ihm wird unser Glauben plötzlich gestärkt. In der Nähe zu ihm passiert etwas, was so nur zwischen uns beiden passieren kann. Das kann man nicht beweisen. Das kann man auch nicht sehen. Das kann man auch kaum beschreiben. Vielleicht so wie der Pfarrer von A, so aus dem Mittelalter, der in seiner Kirche saß, ganz alleine, kein Mensch war da und irgendjemand hat durchs Fenster geguckt und hat dann gefragt, was machen Sie denn da? Sie sind doch ganz alleine. Da sagt er, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Das ist genug. Und das wünsche ich uns, dass wir das spüren. Es ist genug, dass er sagt, komm. Und er sagt nicht, geh weg. Aber ich glaube, in dieser Phase des Glaubens ist es gut, wenn wir eine Entscheidung treffen. Ich habe einmal, vielleicht vor 20 Jahren, vielleicht auch länger, ich weiß es nicht mehr, weil ich mich ja kenne, ich bin kein Kind von Traurigkeit und ich habe schon manches getan, was ich nicht hätte tun sollen. Und auch in meiner Beziehung zu Jesus habe ich dann gedacht, ob das noch gut geht. Und dann habe ich aber irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, habe gesagt, Herr Jesus, pass auf, wenn der Teufel es schafft, mich an die letzte Ecke der Hölle zu locken und ich Trottel auch noch mitgehe, Werde ich mich an der Tür von der Hölle entscheiden und sagen, hier gehöre ich nicht hin. Jesus, ich gehöre zu dir. Reich mir deine Hand, halt mich fest und hol mich hier raus. Diese Entscheidung brauchen wir, damit es wieder gut wird, damit wir wieder den Weg zurückfinden. Wir werden es nicht verhindern können, irgendwas zu machen, was wir nicht machen sollten. Das gehört zu unserem menschlichen Dasein dazu. Aber wir können verhindern, dass der Teufel uns in die Hölle lockt und wir dann auch noch mitgehen. Und darum sagt Jesus, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Halt geben, ich hole euch zurück. Und dann sagt Jesus, und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Und jetzt sollte man eigentlich denken, das ist jetzt leicht, über diesen Vers zu sprechen. Aber was würdest du antworten, wenn dich jemand fragt, wie viel Frucht ist aus deinem Leben hervorgegangen? Als ich diese Predigt vorbereitet habe und diese Frage gestellt habe, habe ich gedacht, oh je, das gibt Druck. Wenn du jetzt in dein Leben guckst und du sollst dir sagen, was ist da Frucht aufgegangen, das ist gar nicht so einfach. Aber ich hatte ja den Vorteil, dass ich diese Frage hatte und darüber nachdenken durfte. Das könnt ihr ja jetzt auch machen und vielleicht den Rest des Sonntages. Es ist sicher einfacher zu sagen, wo wenig Erde war in meinem Leben oder wo ich wenig Glauben hatte oder wo das Dornengestrüpp der Zweifel in meiner Beziehung zu Jesus gesägt hatte. Und nun soll ich auch noch sagen, welche Frucht in mir aufgegangen ist. Vielleicht fällt dir spontan nichts ein, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, weil die Frucht eben auch zu deinem Glaubensleben gehört. Aber jetzt kommt die große Frage, was ist denn mit Frucht gemeint? Sind es meine Bekehrungsbemühungen? Vielleicht hast du schon mal mit jemandem gesprochen, der nicht geglaubt hat und der hat sich dann für Jesus entschieden. Ist das die Frucht? Oder ist es die Aussage Jesu, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, vielleicht bist du sozial verantwortlich oder engagiert und denkst, ja, das ist meine Frucht. Oder ist es die Anzahl von den Menschen, die du vielleicht getauft hast? Oder ist es die Summe der Menschen, die ich durch meine Worte oder praktische Hilfe zur Freude gebracht habe? Ich saß in meinem Arbeitszimmer und guckte so aus meinem Fenster und dann sah ich beim Nachbarn den Apfelbaum. Und dann dachte ich, ja, so ist es. Der Apfelbaum, was bringt der für Frucht? Äpfel, oder? In der Regel. Der Birnenbaum bringt Birnen hervor und der Pflaumenbaum bringt Pflaumen hervor. Der Orangenbaum bringt Orangen hervor und so, das können wir jetzt alles so aufzählen. Und dann habe ich mich gefragt, was bin ich denn für ein Baum? Da habe ich in mein Leben zurückgeschaut und habe geguckt, was habe ich denn so bisher in meinem Leben gemacht? Und da fiel mir eine Geschichte ein. Ich habe vor ein paar Jahren mal das Buch von Paulo Coelho gelesen, der Literatur-Nobelpreisträger. Der hat das Buch geschrieben, Der fünfte Berg. Der hat viele tolle Bücher geschrieben, kann man sehr empfehlen. Die sind auch nicht so dick wie meine Bücher, also meine Bücher sind auch gut, aber die sind super gut von Paulo. Der ist ja auch Nobelpreisträger und die haben mich ja noch nicht mal entdeckt. Also ich kann nicht mal einen Nobelpreis kriegen. Und der Paulo Coelho hat in diesem fünften Berg hat er die Geschichte vom Elia erzählt. Er geht schon ziemlich nah am Alten Testament vorbei, aber er hat auch so seine eigenen Überlegungen da drin. Und es ist sehr schön, sehr gut zu lesen. Und dieser Elia, der heiratet also die Witwe in Sarepta und kriegt auch ein Kind mit ihr. Und dann kommen die Syrophönizier und die schlagen alles kaputt. Und er flieht mit seinem Sohn in die Wüste. Und als der Krieg zu Ende ist, kommt er mit seinem Sohn aus der Wüste zurück. Und was findet er vor? Ein paar alte Leute. Wahrscheinlich so in meinem Alter, fit, dynamisch. Und da sagt er, mit euch muss ich jetzt diese Stadt wieder aufbauen. Aber das geht nur, wenn jeder seinen Namen kennt. Also den kenne ich ja, Jakobus Richter. Aber Paulo Coelho hat was ganz anderes gemeint. Er hat gemeint, Es geht nur, wenn du weißt, wer du bist. Was bist du? Bist du ein Lehrer? Bist du ein Zerstörer? Bist du ein Aufbauer? Bist du ein Ermahner? Bist du ein Kritiker? Oder bist du ein Ermutiger? Denn das, was du bist, das wird die Frucht bringen. Nicht das, was du dir vorstellst. Nur das, was du bist, das bringt die Frucht. Und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich eine Entscheidung in meinem Leben getroffen. Da habe ich genau das getan, was ich eben gesagt habe. Ich habe zurückgeschaut und habe geguckt, was habe ich denn in meinem Leben gemacht? Und ich muss sagen, ich habe im Wesentlichen andere Menschen ermutigt zum Leben. Das war mein Job. Das ist auch in mir. Das tue ich gerne. Und ich glaube, dass man immer irgendetwas findet, in aller Tragik, in allen Umständen, man findet immer noch irgendwas, wo man sagen kann, aber das würde doch auch gut gehen. Das hast du auch gut gemacht. Wenn die Hoffnung in uns ist, die ja ein wesentlicher Bestandteil unseres christlichen Daseins ist, wenn das in uns lebt, dann können wir auch ermutigen. Dann können wir auch andere ermutigen und durch alles hindurchschauen und sagen, da ist noch, da gibt's nur Ebbes, sagen die Schwaben. Ich kann das nicht so schön sagen, aber da gibt's noch was. Und dann habe ich zurückgeschaut und habe gesagt, ja, ich ermutige. Und wenn ich diesen Baum anschaue, dann hat er tatsächlich einige Früchte hervorgebracht. Keine Äpfel, keine Birnen, auch keine Pflaumen, auch keine faule Früchte. Er hat einfach die Frucht hervorgebracht aus dem, wer ich bin. Und das wünsche ich dir auch, dass du diese Erkenntnis bekommst, wenn du hinschaust, dass die Frucht, die aus deiner Persönlichkeit hervorgeht, dass das die Frucht ist, wo du sagen kannst, ja, es waren vielleicht nur 30-fältig, aber es reicht vollkommen aus. Vielleicht ist es auch 60-fältig, auch schön. Und 100-fältig, das hält man ja kaum aus. So schön ist es. Und was lehrt uns das? Lass dich von deinen Niederlagen nicht von deinem Weg abhalten. Bleib dran, steh auf und geh weiter und pflege deinen Baum, der deine Früchte trägt. Amen. Herr Jesus, wir preisen dich und geben dir die Ehre, denn du bist unser Gott und König. Und ich danke dir, dass du das Wesen unseres Herzens, unseres Lebens erkennst und dass du weißt, dass wir da Frucht tragen. Und dass du es immer bist, der diesen Baum pflegt, der ihn umsorgt, der ihn begießt. Und dank dir für die Kraft des Heiligen Geistes, die das in uns bewirkt, dass wir etwas hervorbringen, dir zur Ehre und den Menschen zur Freude. Und darum schauen wir auf dich, Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, und preisen deinen Namen, der über allen Namen ist. Amen.